Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Avi Schottland und ich habe heute Professor Dr. Andreas Kirschenjak zu Gast. Professor Kirschenjak ist zum einen Chefarzt der Klinik für Allgemeine Viszeralchirurgie im Klinikum Maria Hilf München-Gladbach und zum anderen Leiter des Themenreferats Nachwuchsförderung beim BDC. Was ihn aber besonders wertvoll für unsere Folge heute macht, ist die Tatsache, dass er bereits seit vielen Jahren Studenten im M3 prüft und so eine immense Erfahrung dazu mitbringt. Schön, dass Sie heute Zeit hatten.
Ja, lieber Herr Schottland, vielen Dank, dass wir heute das zusammen machen können. Ich freue mich auf die Diskussion.
Ich mich auch, denn das M3 ist ja die Krönung des Studiums, also die allerletzte Hürde vor dem großen Ziel am Ende dieses langen Weges. Der Prüfung gehen ja wochen- und monatelanges Lernen voraus und die Nervosität steigt damit auch von Tag zu Tag. Ich weiß noch, wie angespannt ich von meinem mündlichen Stecks war, ist ja auch noch nicht so lange her. Wie wird das ablaufen? Was werden die Prüfer fragen? Wie verhalte ich mich richtig? All diese Fragen geisterten mir durch den Kopf und haben mir immer wieder den Schlaf geraubt. Und besonders am Patientenbett ist die Situation ja auch eigentlich nicht neu für uns. Im PJ war das Untersuchen und die Anamneseerhebung bei Patienten ja Alltag. Um die Prüflinge also bei ihrer Vorbereitung für ihren großen Tag zu unterstützen, haben sie sich zusammen mit dem BDC und einigen Kollegen etwas ausgedacht, was helfen soll und auch umgesetzt. Erzählen Sie gerne mal von Ihrem Projekt.
Ja, das ist eine Sache, die ist eigentlich entstanden im Rahmen von unserem Nachwuchskongress Staatsexamen und Karriere. Das ist eine Veranstaltung, findet zweimal im Jahr statt, ausgerichtet vom Bund Deutscher Internistinnen und Internisten sowie Bund Berufsverband Deutscher Chirurgie. Wir machen zusammen da immer eine kompakte Vorbereitung auf die M3-Prüfung, insbesondere auf die mündliche Prüfung, die ja so ein bisschen speziell ist. Und da hat tatsächlich einer unserer ehemaligen Mitreferenten, Herr Professor Schröder aus Köln, ein Video präsentiert, in dem er gezeigt hat, wie eine Staatsexamenprüfung simuliert ablaufen kann. Und dieses Video war extrem gefragt und wir haben dann gesagt, Mensch, eigentlich wäre das doch total toll, noch andere Versionen zu haben mit anderen Studentinnen und Studenten, anderen Patientinnen und Patienten, anderen Prüfer. Und dann haben wir erst angefangen, selbst nochmal Videos zu drehen. Das war damals noch in meiner alten Universitätsklinik Tübingen. Und haben dann gesagt, Mensch, das wäre doch was, eine Auflage zu machen mit mehreren Videosimulationen, wo auch tatsächlich echte Prüfungen durchgeführt werden, zusammen mit erfahrenen Studentinnen und Studenten, die immer meistens kurz vorm PJ waren. Dann aber auch mit zum Teil gespielten Situationen, sodass eben zum einen auch für den Schutz der Prüflinge Dinge getan werden, die vielleicht auch absichtlich waren, sodass nicht unbedingt auf den Kenntnisstand oder auf das Know-how der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten im Rückschlüsse gezogen werden können, weil sonst hätte sich wahrscheinlich keiner getraut, damit zu machen. Und das haben wir dann angefangen und haben dann versucht, es zu machen und dann kam natürlich, wir haben es schon alle vergessen, aber dann kam Covid und plötzlich war das organisatorisch eine absolute Katastrophe, weil wir das einfach nicht mehr hingekriegt haben, irgendwie eine geordnete Situation zu schaffen, um eben diese Videos aufzunehmen. Schließlich und endlich ist es dann noch gelungen und wir haben dann zwar einmal vor Covid angefangen in Tübingen und dann haben wir dieses Projekt beendet in Maria-Hilf-Kliniken in Mönchengladbach. Wir haben da viele, viele Referenten gewinnen können, die gesagt haben, sie stellen sich dahin und sie machen mit uns simulierte Prüfungen. Was heißt das? Wir haben also Originalprüfer, die alle erfahren sind in den Staatsexamenprüfungen. Wir haben relativ erfahrene Studentinnen und Studenten gehabt. Wir haben Schauspielpatientinnen und Patienten gehabt. Und wir haben vor allem auch eine Supervisorin gehabt, die eben diese ganze Prüfung nochmal so ein bisschen beobachtet hat und aus allen Blickrichtungen versucht hat zu bewerten. Und das ist Frau Dr. Johanna Miller. Sie ist auch wesentliche Mitgestalterin des Projektes. Auch inhaltlich hat sie ganz viel mit beigesteuert und mit organisiert. Ohne sie wäre das gar nicht möglich gewesen, dieses Projekt. Und so haben wir das dann gemacht. Und es sind jetzt 11 Videos entstanden, die die komplette Bedside-Prüfung, also den ersten Teil der Staatsexamenprüfung, zeigen soll mit verschiedenen Themen, verschiedenen Fächern, verschiedenen Charakteren, verschiedenen Situationen. Ich glaube,
genau, ich hatte auch gesehen, dass sie ja auch alle möglichen Wahlfächer drin haben. Also Uro, HNO, Radio habe ich auch gesehen. Wie
ganz
ist denn
genau.
so
Also,
ein, wie genau ist denn so ein Prüfungsvideo aufgebaut? Erzählen Sie mal.
wir haben das so gestaltet, dass natürlich immer die Pflichtprüfungsfächer Chirurgie und Innere Medizin vertreten waren mit allen Facetten. Und dann haben wir eben immer noch versucht, so viele Wahlfächer wie möglich dazu zu packen, um möglichst schönen großen, bunten Blumenstrauß anzubieten. Natürlich ist es nicht das Ziel, jetzt hier das komplette Curriculum und die komplette kompletten Wissenstransfer zu machen, sondern es geht darum, an Beispielen zu sehen, wie so eine Prüfung funktioniert, wie sehr sie in die Tiefe gehen kann oder auch zum Teil eben nicht. Und das war eigentlich so das Ziel.
Also
Das
auch
heißt, der
ungefähr so
Aufschlag.
wie in echt. Manchmal ist es, bei manchen ist es tiefer, bei manchen ist es oberflächlicher. Bildet ja auch eigentlich ziemlich gut ab, wie es dann im Staatsexamen laufen kann.
Ja, sehen Sie, das ist ja die Realität, ist es ja so, dass in der Regel die Prüferinnen und Prüfer versuchen, die Kandidaten abzuholen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu präsentieren. Und das funktioniert natürlich mal besser, mal schlechter. Und genau dann ist es natürlich hilfreich, wenn man als Prüfer eben versucht zu helfen oder eben auch etwas die Prüfung zu steuern. Uns war wichtig zu zeigen, und das ist, glaube ich, einer der Take-Home-Messages von allen Videos, dass die Prüfung, insbesondere die erste Bedside-Prüfung und die erste Vorstellung der Patienten, ganz wesentlich in der Hand des Prüflings liegt, weil er und oder sie natürlich hier ganz klare Zeichen setzen kann von ihrer Kompetenz und seiner Kompetenz. Und das ist das meines Erachtens der entscheidende Punkt, dass man sich das klar machen muss. Und deswegen denke ich, dass man diese Prüfung, ganz besonders diese Prüfung, exzellent üben kann in Gruppenarbeit mit Rollenspielen, dass man sich eben trifft vor der Prüfung und eben die verschiedenen Charaktere eben dann eben auch mal simuliert und sich auch mal überlegt, wie stelle ich eigentlich eine gute Frage? Weil das ist ja unser Problem. Wir sind als Prüfer dann immer da und wollen da auch eine gute Prüfung machen und wollen intelligente Fragen stellen, die auch Möglichkeiten geben zur Präsentation. Und genau das versuchen wir in diesen Videos zu zeigen, wie unterschiedlich das sein kann. Und dass es aber eigentlich immer in die Richtung geht, dass die Prüfer versuchen, zunächst mal dem Kandidaten eine Bühne zu geben. Und diese Bühne zu nutzen und sich auch aus diesen Unwegsamkeiten einer Prüfungssituation herauszuschlingeln, da gibt es mehrere Situationen, die, glaube ich, ganz spannend sind zu sehen, wie man solche Probleme löst.
Fand ich super. Für mich ist leider ein halbes Jahr zu spät gekommen. Ich hätte das gerne vorher gesehen. Aber jetzt für jemanden, der kurz vorm M3 steht, oder sagen wir, es ist erst in 2 Jahren, ist ja egal. Und will sich mal ein Bild machen, wie ist das M3? Wie kann ich mich da schon vorbereiten? Wie ist das Video aufgebaut? Und das Video ist ja eigentlich aufgebaut wie auch die echte Situation. Wie läuft das ab, das M3? Zumindest der Bedside-Teil.
Genau, also es ist ja so, dass zu Beginn immer der Beginn der Prüfung, so ist es zumindest ist in jeder Fakultät ein bisschen anders, aber zumindest in meiner Heimatfakultät und für viele anderen kenne ich das auch so, zunächst eine Patientenübergabe stattfindet und die Kandidaten können sich dann mehrere Stunden mit dem Patienten und der Patientengeschichte auseinandersetzen. Und das Ziel ist, in den ersten 3 bis 4 Stunden dann eben auch eine Epikrise zu erstellen, um dann eben auch einen schriftlichen Textbaustein. Das haben wir jetzt in dieser Simulationen, die wir gemacht haben, weggelassen, sondern sind eingestiegen quasi direkt in den Moment, wo die erste Vorstellung stattfindet, wo der Prüfling oder die Prüflinge sich an dem Bedside quasi präsentieren und damit eben diese Situation von diesen ersten, sagen wir mal, 15 Minuten eben abdeckt. Und meistens ist es ja so, dass zunächst gefragt, also erstmal kommt die Vorstellungsrunde, zum einen kann die so sein, dass es der Vorsitzende macht oder die Vorsitzende oder eben der Kandidat selbst. Und dann das Zweite ist dann eben die eigentliche Epikrise und Vorstellung am Bett des Patienten oder Patientin. In der Regel dauert diese Vorstellung so etwa 3 Minuten. Viel länger ist nicht sinnvoll, weil dann wird es lang und dann werden langsam die Prüfer ein bisschen nervös und gucken auf die Uhr und sind vielleicht dann auch zu viele Details. Es ist so ähnlich wie ich sag ich mal, ein bisschen spöttisch, irgendwas zwischen einer chirurgischen und internistischen Visite, in der man eben den Patienten vorstellt, kurz und prägnant auf die relevanten Punkte eingeht.
Aber eher Richtung chirurgisch eigentlich. 3 Minuten ist für einen Internisten schon sehr sportlich.
Ganz genau. Also es ist aber so, dass genau, also das kann man so sehen, aber natürlich ist es so, dass eine primäre, allumfassende Darstellung des Patienten natürlich durchaus auch in 3 Minuten
Auf jeden
möglich
Fall.
ist. und die wesentlichen Kernpunkte herausgearbeitet werden. Warum wird er gerade behandelt? Was ist sein Kernproblem? Welche Nebendiagnosen bestehen? Und dann kann man das natürlich ausstappen in ganz verschiedene Tiefenstufen. Wichtig ist, dass diese 3 Minuten gut genutzt werden, meines Erachtens, weil die 3 Minuten sind Prüfungszeit und die sind dann schon mal vorbei. Und es werden keine Fragen gestellt, die einen irgendwie in die falsche Richtung locken. Und dann kommen die Fragerunden. In der Regel ist es so, dass dann die Prüfer untereinander rotieren oder sich abwechseln oder eine bestimmte Reihenfolge festgelegt haben. Und dann werden diese Fragen gestellt. Bei unseren Videos haben wir es dann so gemacht, dass wir eine Feedbackrunde eingeführt haben, sodass alle Prüfer und Prüferinnen die Möglichkeit hatten, eben einen Kommentar zu der Situation abzugeben, eine Selbsteinschätzung und eine Fremdeinschätzung, auch mal die Prüfer zu kritisieren und auch mal zu sagen, das fand ich jetzt gut, die Frage habe ich nicht gut verstanden, zu irgendwelchen Gründen bin ich da nicht weitergekommen.
Fand ich auch ganz stark, auch, ja.
Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir sind zwar alle natürlich da erfahren drin und wir haben Kurse gemacht, wie mache ich eine gute Prüfung und so weiter, aber in der Alltagssituation macht man dann trotzdem Fehler, wie zum Beispiel der Klassiker, dass eine Antwort gegeben wird und dann sagt der Prüfer oder die Prüferin, ja gut, super oder ja prima, darauf habe ich gewartet. Und genau solche Feedback-Kommentare sollten ja eigentlich gar nicht gemacht werden, sondern sollte ja eigentlich relativ nüchtern diese Prüfungssituation mit möglichst wenig Bias und wenig Lenkungen erfolgen. Und aus dem Grund merkt man immer wieder, dass wir auch wieder immer wieder mal unsere Kurse aktualisieren sollten und uns auch konzentrieren sollten, wie man eine gute Prüfung macht. Mhm. Also es ist auch also die andere Blickrichtung. Natürlich ist es natürlich für die Kandidaten, die jetzt diese Videos angucken, wahrscheinlich eher spannend auf der anderen Seite, aber auch das ist natürlich wichtig. Und dann haben wir natürlich noch eben unsere Supervisorin. Und das finde ich auch ganz, ganz wertvoll in den Videos, dass sie sehr neutral versucht, die einzelnen Prüfungen zu bewerten und die Highlights und die Besonderheiten nochmal herausarbeitet in einem Kommentar, der dann auch eben noch verfügbar ist.
Ich fand, also das ist wirklich, das vorher zu sehen und das von außen auch zu sehen, das hat mich ein bisschen erinnert von meiner praktischen Führerscheinprüfung, habe ich mir Videos angeguckt von praktischen Fahrprüfungen auf YouTube. Das hat mir persönlich total geholfen, mal durch die Situation zu gehen und das kann einem eigentlich nur helfen, diese ganzen Blickwinkel mal vorher aufzuschnappen. Und sie hatten ja auch, wir hatten eben schon kurz über die Epikrise geredet, auch zu jedem Fall einen Fallbericht erstellt, den wir dann ja auch im M3 liefern müssen. Noch ein paar Tipps zum Fallbericht. Was sind die Epikrise? Was gehört in den schriftlichen Reihen?
Ja, die Epikrise, da ist es eigentlich ganz interessant, dass es das Time-Management in diesen 3 oder 4 Stunden, die man morgens hat, das ganz Besondere ist, weil ganz viele Kandidaten schaffen es nicht, zeitgerecht diese Epikrise fertigzustellen, weil sie sich dann eben zeitlich verhaspeln und nicht mehr wissen, wie lange es dauert mit der Hand, so eine Epikrise zu schreiben. Und da sage ich immer, mindestens 1 Stunde von eurer Zeit braucht ihr, um dieses Dokument zu verfassen. Und das, was ihr da reinschreibt, ist ja auch die Vorlage für die Prüfer. Und nicht alle Prüfer haben immer unbedingt Zugriff auf die Arztbriefe vorher und können sich da über die Patienten informieren. Das heißt, diese Unterlage ist ganz relevant und die sollte man sorgfältig machen und entsprechend aber auch in der Zeit, die da ist. Und das ist gar nicht so trivial, dass man sich da eben auch auf Dinge beschränkt, wenn man merkt, oh, das ist eine komplexe Geschichte, da schreibe ich jetzt irgendwie 7 Seiten, dann ist es meistens schon irgendwie schlecht. Wenn es natürlich jetzt zum Beispiel so eine Patientin ist mit einer Appendizitis, wo keine Nebenerkrankungen da sind, da ist es natürlich dann relativ trivial. Aber das eben auch aufzufangen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Epikrise zumindest vollständig ist, formell vollständig. Und zum Beispiel Laborwerte abzuschreiben, macht keinen großen Sinn, aber die relevanten Laborwerte zu erwähnen, sind natürlich wichtig. Wir haben alle heutzutage Krankenhausinformationssysteme, wir wissen alle, dass wir heutzutage am Computer arbeiten. Das heißt, uns ist nur wichtig, dass wir sehen, dass in der Epikrise der Patient so vollständig erfasst ist, dass ein gewisses Therapiekonzept entsteht und dass auch eine gewisse Prognose, wie es weitergeht für den Patientinnen und Patienten, eben dargestellt wird. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Epikrise. Die Epikrise wird ja häufig, ich sage jetzt nicht immer, aber häufig, dann zum Schluss herangezogen, vor allem dann, wenn Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 2 Noten stehen. Und dann wird immer geguckt, ist die sorgfältig, ist die gut? Und da geht es jetzt nicht um die Handschrift, sondern geht es wirklich darum, um was inhaltlich drinsteht. Und dann wird diese Epikrise zur Rate gezogen, um eventuell nochmal zu gucken, ob es da irgendwie einem es hilft, die Bewertung der ganzen Prüfungssituation eben zu geben.
Ist ja auch eigentlich eine Sache, auf die man sich ganz gut vorbereiten kann. Einfach mal trocken ein paar Epikrisen runterschreiben. Das kann man ja auf jeden Fall vorher machen. Aber nicht nur das, man kann sich ja durch ganz viele Dinge auf das M3 beziehungsweise auf den mündlichen Teil auch vorbereiten, Protokolle lesen, sich mit seinen Fächern natürlich auseinandersetzen, lernen. Ihre Tipps, wie bereite ich mich am besten vor aus Ihrer Erfahrung auf das M3? Was würden Sie sagen?
Ja, also zum einen, der Wissenszenit über alle Fächer, die es in der Medizin gibt, haben Sie zu Ihrer M2-Prüfung. Mehr Wissen als zu diesem Zeitpunkt werden Sie nie wieder erreichen. Dann schießen Sie nur noch bergab, wenn Sie so wollen. Sie
Stimmt.
spezialisieren sich und kennen sich nur in Ihrem Fachgebiet aus. Aber tatsächlich ist, also ich finde es immer bewundernswert, wenn ich dann bei den Prüfungen sitze und dann die anderen Fächern zuhöre. Kurz mal einen Kinderpsychiater zum Beispiel als Mitprüfer gehabt. Das fand ich ultra spannend, vor allem, weil ich eben zwei kleine Kids habe und deswegen mich das natürlich auch besonders interessiert hat, wie das mit der Spielsucht ist und wie das so mit Computerspielen ist. Also ich finde, man lernt immer sehr viel und man merkt auch, wie sich die Medizin weiterentwickelt. Ich meine, mein Staatsexamen ist jetzt auch ein paar Jährchen her und deswegen freue ich mich da immer eigentlich, dieses Feedback zu bekommen, was andere Fächer machen und wie sie sich entwickeln. So, und zur Prüfungsvorbereitung können Sie eigentlich gar nicht mehr Wissen haben, als Sie eigentlich schon haben zu Beginn Ihres PJs. Ich kann Ihnen nur raten, man merkt es sofort, wenn Sie wenig Patientenkontakt hatten und wenn Sie wenig Patienten untersucht haben. Das ist der erste Eindruck, den kann man nicht vortäuschen und man kann da gar nichts spielen, wenn man nicht oft am Patienten war und mit Patienten geredet hat und wie man sich am Bett bewegt, wie man eben auch so kleinere Problemchen löst, wie zum Beispiel, dass es da irgendwo ein Kabel von der Klingel zum Beispiel rumhängt oder das Bett hochstellt oder solche Dinge. Da merkt man sehr schnell, wie erfahren jemand eben wirklich am Bedside ist. Und deswegen kann ich Ihnen nur raten, das PJ zu nutzen und am besten Lerngruppen zu bilden und jede Woche einmal zu sagen, komm, wir machen heute eine Prüfungssimulation. Heute bist du mal Prüfer, heute bin ich mal Kandidat. Hier ist jemand, der uns beobachtet und hier gibt es noch vielleicht jemanden, der die Fragen entwickelt. Und dann hat man natürlich alle wesentlichen Bausteine, weil gerade die Frage ist ja ultra interessant. Wie kommt eigentlich eine Prüfungsfrage zustande? Jetzt können Sie die ganze die Protokolle lesen, das machen Sie ja alle auch und die sind ja verfügbar und es macht ja auch Sinn, dass Sie sich da vernetzen. Das wissen wir auch als Prüfer übrigens. Ja, wir sind ja
Ja,
jetzt auch,
ist ja
wir
kein
sind zwar alle schon ein
Geheimnis.
bisschen älter, aber wir sind ja auch nicht doof.
Ja.
Und was ich damit sagen will, ist, wir versuchen uns auch immer wieder was Neues auszudenken. Das kommt auch mal vor. In der Regel bleiben wir aber eigentlich in unserer Grundrichtung. Ich meine, Viszeralchirurgie zum Beispiel, das ist mein Fach, gibt es 10 häufige Krankheitsbilder. Und diese 10 häufigen Krankheitsbilder kommen auch entsprechend häufig in den Prüfungen vor. Und wenn Kandidatinnen und Kandidaten natürlich besonders gut sind, dann kann man natürlich auch mal ein paar andere Sachen fragen, die vielleicht ein bisschen spezieller sind. Aber das ist ja nicht das Grundziel der Prüfung, sondern das Grundziel der Prüfung ist zu sehen, die oder derjenige geeignet ist, am nächsten Tag in einer Arztpraxis im Rahmen einer allgemeinmedizinischen Versorgung tätig zu sein. Und deswegen muss man sich auch daran ein bisschen orientieren, bevor man sich zu sehr in Spezialwissen vertieft. Genau, deswegen würde ich auch raten, nicht zu sehr auf zu viel Spezialwissen zu achten. Vielleicht haben Sie aber auch Glück und Sie haben einen Prüfer oder Prüferin, die in einem Bereich besonders exzellent ist und sich damit auch gerne eben zeigt, dann wird auf jeden Fall dieses Krankheitsbild oder dieser Bereich auch abgefragt. Deswegen, da sollten Sie sich informieren, wer Sie prüft, weil die Leute sind eben so, wie sie sind, es menschelt überall. Die fragen immer gerne auch das, was sie gut können. Ich
Auf jeden
persönlich mache das
Fall.
anders. Ich frage eigentlich gerne alles, weil ich persönlich immer wieder mal mich auch mal auffrischen will und mal zuhören möchte, was andere Leute so zu erzählen haben über Krankheitsbilder, die ich vielleicht auch nicht mehr so lange gesehen habe. Das kann man aber so und so sehen. Aber deswegen Prüfungsprotokolle, sich mit den Prüfern auseinandersetzen, was machen die den ganzen Tag und entsprechend geht ans Bett, geht an die Patientinnen und Patienten und übt die Situation.
Ganz, ganz wichtig, würde ich auch sagen. Also es sind so Sachen, die entweder hat man die mal gemacht und man weiß, wie man sich verhält oder nicht. Und das ist blöd, wenn es dann auffällt, an dem Tag, wo es nicht auffallen sollte. Und an diesem Tag, gerade dann, ist man ja dann auch besonders nervös. Vielleicht fällt einem das ein oder andere nicht auf oder nicht ein. Was würden Sie sagen, nach Ihrer Erfahrung, wie kommt man am entspanntesten durch den Tag? Haben Sie da gute Beobachtungen gemacht, gute Tipps für die
Also das,
nervösen Prüflinge?
das, das ganz Schöne ist eigentlich, ehrlich gesagt, dass wirklich alle diesen Tag schon sehr, sehr ernst nehmen und schon sehr angespannt sind. Und das ist aber auch richtig und wichtig, weil wir sind auch angespannt in unserem Berufsleben. Wir haben ja immer wieder die Entscheidungssituation, wo wir uns konzentrieren müssen. Und deswegen ist es einfach nochmal nochmal ein Add-on zu auch meines Erachtens der noch viel anstrengenderen ME2-Prüfung mit dem langen schriftlichen Examen über mehrere Tage. Da bin ich auch der Meinung, das war ja auch ultra anstrengend. Aber da ist man in seinem eigenen Tunnel und kann eben dann eben seine Fragen beantworten in seinem eigenen Rhythmus. Hier ist man unter kompletter Beobachtung und man wird genau studiert. Und deswegen sind eigentlich alle angespannt. Ja. Ich habe alle möglichen Situationen schon erlebt, dass Leute überhaupt gar nicht reingefunden haben, bis hin, dass die einfach eine total tolle Epikrise hingelegt haben, Selbstbewusstheit ausgestrahlt haben und einfach sich in ihrer Rolle richtig wohlgefühlt haben. Das gibt es ganz, gibt es eben alles. Ich persönlich, ich mache ja gerne auch den Vorsitz dann bei der Prüfung, versuche dann aber eigentlich immer die Kollegen abzuholen, dass die eben ihre ärztliche Rolle, so wie sie eben sind, dann auch bringen können. Und dann liegt es natürlich an den Kandidatinnen und Kandidaten, das auch zu machen. Wenn jemand mal richtig nervös ist, mein Tipp ist immer, nicht ablesen. Ablesen von einem Zettel, das ist, Sie haben am nächsten Tag die Aufgabe als Assistenzarzt, Assistenzärztin, eine Station von 30, 40 Patienten im schlimmsten Fall zu versorgen.
Da hilft es dann
da
auch.
Müssen nicht mehr. Sie, ja. Dann brauchen Sie Informationen, dann brauchen Sie natürlich auch Notizen, aber da brauchen Sie aber auch vor allem auch Memorisierungen. Sie müssen lernen, sich zumindest mal einen Patienten für die gewisse Zeit im Kopf zu behalten. Aber was bestimmt kein Fehler ist, ist ein Spickzettel in der Hosentasche. Mhm. Und wenn man dann in die wirklich blöde Situation kommt, übrigens auch in einem der Videos schön gezeigt, eines richtigen Blackouts, dann ist es natürlich überhaupt nicht schlimm, diesen Zettel rauszuziehen und sagen, passen Sie auf, ich habe den Faden verloren, ich bin gerade ganz neben mir, lassen Sie mich ganz kurz nachgucken, ich habe die Details vergessen. Dann ist es so, weil jeder Mensch hat so eine Situation schon mal erlebt. Und wichtig ist aber dann eine gute Lösung zu haben und sich vorzubereiten auf sowas. Das Gleiche gilt auch, was Vorbereitung betrifft, dass man die Utensilien, die man braucht, auch wirklich parat hat. Der Klassiker ist, es dauert ungefähr 5 Minuten, bis sich jemand die Handschuhe anzieht.
Ja.
Oder muss ich erst die Handschuhe suchen und so weiter. Diese Dinge, die sind zwar richtig inhaltlich, aber am Ende des Tages ist es verschenkte Prüfungszeit und das ärgert dann eher die Prüfer. Und deswegen ist es gut, seine Handschuhgröße, vielleicht eine Handschuhgröße sogar größer als sonst, weil man dann eben doch vielleicht auch feuchte Hände hat.
Auf jeden Fall spreche ich aus Erfahrung. Im Sommer.
Das ist so ein Klassiker, ja. Und deswegen wäre das gut, sich darauf, auf solche Kleinigkeiten einfach, und das lernen Sie nur, indem Sie die Situation einfach ein paar Mal durchgespielt haben. Wo ist der Desinfektionsbehälter? Wie geht eben gerade das Bett hoch und runter? Ich kann mich gut erinnern, dass mir sogar selbst passiert ist, dass ich eben gedacht habe, irgendwie, das wäre eine motorische Steuerung und dann ist das Bett runtergekracht. Das ist natürlich nicht nett bei einem frisch operierten Patienten.
Nicht wirklich.
Also so Dinge sind einfach menschlich, aber sowas kann man eben besser vorbereiten. Ja.
Und
vergessen Sie.
Ja,
entschuldigen Sie?
Nee, sagen Sie ruhig.
Vergessen Sie nie, dass da trotz allem ein Patientin oder Patient liegt, der natürlich auch entsprechend empathisch behandelt werden muss. Mhm. Und darauf wird tatsächlich auch viel mehr geachtet. Das wird auch in den Videos ganz gut deutlich, dass man eben da auch als Prüfer darauf achtet, ist denn da die Empathie, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis denn so, wie es denn auch sein sollte?
Spielt auf jeden Fall eine Rolle, gerade auf dem Punkt, den Sie auch gesagt haben. Man soll sich ja beweisen, dass man am nächsten Tag wieder auch normal am Patientenbett stehen kann als Assistenzarzt. Wenn man es da schon nicht schafft, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht schaffen, wenn man alleine dann im Zimmer ist. Aber gerade nochmal zu dem Blackout, kann jedem passieren, haben Sie auch gesagt. Je nachdem, wie man sich fängt. Aber es gab bestimmt auch schon mal Situationen bei Ihnen, die Sie erlebt haben im M3, wo Sie vielleicht mal erzählen können, was so das Verrückteste, Absurdeste war, was mal passiert ist. Es gibt ja immer diese Märchen, die rumgeistern. Karotespulstasten auf beiden Seiten zugedrückt, Patient ist in Ohnmacht gefallen oder Stimmgabel am Kopf angeschlagen. Was war da das Irrste, was Sie erlebt haben? Wissen Sie da was?
Also, ja, also es gibt eigentlich ganz viele skurrile Situationen. Also ich lasse mal die versuchten Betrugsversuche weg, weil die da nicht irgendwie lustig waren, weil die mit einem relativ ernsten Outcome dann geschehen sind. Das ist sicherlich auch nicht schön gewesen, aber was also sicherlich skurril war, dass ein Kollege, der wirklich super angezogen, ich kann mich noch an den Krawattenknoten erinnern, also tipptopp, ja. Und der hatte aber seine Kippenschachtel irgendwie dummerweise in seiner Brusttasche von seinem Kittel und die ist dann auf den Patienten draufgefallen.
Oh nein.
Das sind natürlich so Dinge, wo man sagt, oh, es ist nichts Schlimmes, nichts passiert. Ja. Aber natürlich macht das nicht gerade den besten Eindruck.
Oh nein.
Ja, solche Dinge zum Beispiel, ja. Oder klar, Blackout, das erlebt man leider relativ häufig, dass Leute
Ja.
einfach wirklich nicht mehr reinfinden.
Ja.
Da ist aber dann die Gelassenheit des Vorsitzenden einfach gefragt, zu sagen, jetzt müssen wir auf, jetzt machen wir kurz mal Luft holen, jetzt machen wir mal kurz Themenwechsel. Und dann kriegt man das eigentlich meistens dann irgendwie dann gemeinsam hin und dann kommt man auch wieder rein. Wenn kein Wissen da ist, ist kein Wissen da, da kann man auch nichts holen. Aber zum Glück ist es ja so, dass die meisten eben dann doch schon so fit sind, dass sie eigentlich das Wissen parat haben, das sie brauchen, um die Prüfung zu bestehen.
Kurzer Moment einfach, wo man schwächelt.
Ah, das tun wir aber doch alle jeden Tag, ja. Ich meine, es ist nicht
Sowieso,
so, dass
klar.
immer, wenn ich in einer Besprechung meine Kolleginnen und Kollegen abfrage bezüglich den Patienten, die wir am nächsten Tag operieren, ist es nicht so, dass einmal alle Details parat sind. Ich meine, das ist nur ein anderes Beispiel. Das zeigt, dass eben unser Job wichtig ist, auch im Detail. Und gerade an diesem Tag wird das eben geprüft. Und deswegen umso mehr Konzentration, das, was wir gelernt haben, umsetzen und dann wird es schon gut werden.
So sehe ich das. So werden wir das angehen. Gerade auch mit Hilfe Ihrer Videos. Wo kann man die finden? Erzählen Sie mal. Wo sind die zu
Ja,
finden
ne?
in der BCE-Akademie? Was kostet das? Wo, wie genau komme ich da drauf?
Ja, die Videos finden Sie auf www.bdc.de und zwar unter dem Nachwuchsressort. Da finden Sie den Reiter Prüfungsvideos oder über die E-Akademie. Wir haben uns überlegt, dass wir für diese 11 Videos 49 Euro zunächst mal von den Studierenden und Studierenden gerne hätten, um die Videos anzugucken. Wir sind dabei, noch eventuell andere Konzepte zu machen in Kombination mit dem Kongress. Das wird man dann aber auch bei dem Kongress ankündigen, wenn wir das vielleicht als kleines Bundle zum Beispiel machen können. Und dann können Sie diese Videos eben angucken und entsprechend auch sich für sich als Lerninhalt benutzen.
Also ich kann es nur empfehlen, mir hat es geholfen, auch für den kleinen Taler eventuell. Legt man sich mit seiner Prüfungsgruppe zusammen und guckt, wie man das macht. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Ich danke Ihnen sehr, Professor Kirschnerk. Das war's für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema unter www.surgeontalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Euer Avi. Danke.
Ja, liebe Studierende und Studierende, ich freue mich sehr, dass Sie Interesse haben an diesem Podcast und insbesondere dann auch vielleicht an unseren Videos. Ich möchte mal aufmerksam machen auf den Staatsexamen-Karrierekongress, den wir eben zweimal im Jahr durchführen. Wir freuen uns total, wenn Sie uns da besuchen und mitmachen. Ich glaube, es ist immer eine schöne, super Veranstaltung. Und wir haben im Nachwuchsressort noch andere Veranstaltungen, die Nu-Mut-Veranstaltungen in ganz Deutschland verteilt. Auch da freuen wir uns natürlich, Sie zu sehen. Und ich hoffe, dass Sie Interesse haben an unserem Thema und freue ich mich auch sehr, wenn Sie mal Feedback schicken sollten, was Sie von den ganzen Sachen halten, die wir machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß in der Chirurgie, bis bald.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.